Ja, Freunde, hello again und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiez und Schnauze, dem Podcast von Wir Berlin. Ich bin der Joab Nist und ich freue mich sehr auf die heutige Folge, in der wir uns nämlich mit dem Thema Gemeinschaft in der Hauptstadt Berliner Kieze im Fokus beschäftigen werden. Berlin, das wissen wir, eine wirklich große Stadt. Mitunter kann sie auch sehr hektisch sein. Es leben hier um die 3,7 Millionen Menschen aus über 190 Nationen. Unterschiedlichste Charaktere, Religionen, Sprachen, Lebensentwürfe und Geschichten treffen hier in Berlin aufeinander. Und genau das macht unser Berlin ja auch so einzigartig. Umso wichtiger ist es aber, dass wir alle auch füreinander einstehen und uns gegenseitig helfen, versuchen, Anonymitäten aufzubrechen und auch einfach ein Gefühl von Geborgenheit schaffen. Und dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit ist der Kleber einer Gesellschaft, der letztlich ja irgendwie alles zusammenhält. Und was gibt es denn da bereits für Initiativen in der Hauptstadt? Was kann man selber machen? Dazu möchte ich mich heute unterhalten mit Ruschica Skunca, genannt auch Rosi. Rosi ist gebürtige Berlinerin und Rosi arbeitet seit über 10 Jahren im Nachbarschaftszentrum Suppenküche Lichtenrade e.V. und wird uns heute mal einen ganz persönlichen Einblick in ihre Tätigkeiten geben. Und wir werden aber auch darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen eigentlich solche Einrichtungen derzeit stehen und wie jede und jeder einzelne von uns auch ganz einfach selbst zu mehr Gemeinschaftsgefühl in seinem eigenen Kiez beitragen kann.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt.
Rosi, ich grüße dich. Schön, dass du da bist.
Ja, hi. Danke für die Einladung. Klasse.
Rosi, ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass du deine Kindheit in Neukölln verbracht hast. Da muss ich jetzt aus persönlichem Interesse nachfragen, in welchem Kiez, weil ich wohne nämlich im Schillerkiez in Neukölln.
Ja, wunderbar. Da habe ich meine Ausbildung gemacht um die Ecke in der Lichtenrader Straße.
Okay.
Und habe aber gewohnt in der Fuldastraße.
Ja, ist mir beides geläufig.
Also damals war Neukölln ein bisschen anders als jetzt. Ich bin ja nicht mehr ganz so neu. Mhm. Und ich habe da gewohnt in den 80er Jahren und es war eigentlich ein schönes Leben dort von Mitte der 70er bis Ende der 80er, bis ich dann ausgezogen bin.
Also, bist du noch ab und zu in Neukölln zugegen oder in deinem
ehemaligen
ja. Kiezen?
Ich habe dort meine Ausbildung gemacht in der Lichtenrader Straße bei einer ganz tollen Ärztin, mit der ich heute noch ganz dicke bin und die heute noch meine behandelnde Hausärztin ist und mit 76 Jahren immer noch praktiziert. Und daher bin ich da ab und an ganz selten, aber ja.
Wie heißt denn die Dame? Weil ich kenne
Asenov Lamat heißt die. Ach, Dorothea Asenov Lamat. Ist es auch deine?
Ja, da war ich mal. Ja, das ist schon auch einige Jahre her, aber.
Ja, die gibt es also tatsächlich.
Die gibt es ja nicht in der Lichtenraderstraße.
Genau.
Genau. Ja, war auch eine sehr nette Begegnung.
Ja, ist sie auch. Meine Mentorin und wie gesagt, ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben immer noch.
Und aber jetzt unabhängig davon, dass du deine Ausbildung dort gemacht hast, zieht sich manchmal noch in den Kiez, einfach aus Interesse, wie sich der Kiez, du hast ja gesagt, in den 70er, 80er Jahren war natürlich eine ganz andere Welt dort.
Ja.
Wie hast du noch eine Neugier, wie sich Neukölln da gerade so kieztechnisch auch entwickelt
Definitiv.
Hat?
Definitiv, ganz, ganz spannend für mich und eigentlich ein Stück weit beispielhaft für Berlin, weil ich ja in Lichtenrade lebe und das ganz andere Seite der Medaille, der Berlin-Medaille ist. Mir gefällt Neukölln super, weil da alle Klassen irgendwie durcheinander gemischt sind. Das funktioniert. Ja, man hat so die Intellektuellen, die sich die Schillerpromenade zurückerobert haben mit ihren tollen Eigentumswohnungen. Man hat so die Omas, die es da immer noch gibt. Man hat alle Ausländer von A bis Z. Und ich habe zwischendurch mal auf Honorarbasis in Neukölln gearbeitet, vielleicht vor 10 Jahren. Und wenn du dann morgens zur Arbeit gegangen bist und die Kneipentüren offen stehen und jemand ruft da, morgen Schwester Rosi, und du denkst, guten Morgen, bist du schon da oder noch? Dann ist das toll. Ist für mich eine ganz tolle Sache. Und daneben ist der französische Kinderladen und daneben ist der Gemüsemann und daneben ist ein Türke. Toll. Das ist für mich gelebtes Multikulti-Leben. Nicht immer problemlos, aber wahnsinnig bunt und spannend. Mag ich gerne. Fühle ich mich auch wohl.
Ja, kann ich genauso unterstreichen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich in Neukölln wohne. Mhm. Man hat natürlich dort auch gewisse Herausforderungen, mit denen man einfach klarkommen muss.
Ja.
Aber es ist unglaublich lebendig und es gibt einem wahnsinnig viel zurück. Man hat wirklich das Gefühl, man, man ist live dabei hier im, im Großstadtleben und möchte ich nicht missen. Ich dokumentiere seit vielen Jahren Rosi mit Notes of Berlin, so die Alltagskultur in Berlin anhand von Notizen, die man so im öffentlichen Raum findet. Diese sogenannte Zettelkommunikation ist eine ganz stark ausgeprägte Kiezkommunikation. Also da gibt es unheimlich viele Beispiele, die man wirklich so direkt ablesen kann, wie, wie Menschen sich in Berlin versuchen auch einzubringen in ihren Kiez. Natürlich sind da oft Themen mit dabei, die die Menschen auch sehr emotionalisieren. Stichwort Müll auf der Straße, jemand stellt wieder irgendeinen Kühlschrank ab. Dann gibt es da aber auch mittlerweile ganz oft Reaktionen, wo Menschen dann proaktiv draufschreiben, super gemacht, lieber Nachbar von nebenan, der nächste BSR Recyclinghof ist nur 150 Meter die Richtung und so weiter. Also man versucht dann auch eine Lösung zu finden. Man warnt sich zum Beispiel auch oft vor gewissen Gefahren im Kiez, vielleicht weil gerade ein Fahrraddieb eine Runde macht und man soll noch mehr darauf achten. Also da, da hat man wirklich so das Gefühl, man kann live ablesen, was eigentlich hier wirklich in diesen Straßenzügen die Menschen beschäftigt. Und ich würde dir gerne dazu ein sehr schönes Beispiel vorlesen, was noch zu Corona-Zeiten bei uns eingereicht wurde und dass wir vielleicht darüber dann auch sprechen können, was Solidarität in Kiezen auch ausmachen kann. Und zwar war das ein Aushang, der an einem Baum geklebt war. Da stand drauf, allein, durch Corona zu Hause eingesperrt. Ich besuche dich virtuell, wenn du magst. Mail einfach an tina@... Und wir verabreden uns, gib die Info gerne weiter an Menschen in deinem Kiez, von denen du weißt, dass sie sich isoliert fühlen unter den unter der aktuellen Zeit leiden. Hast du das Gefühl, dass insbesondere Corona nochmal was Neues bewirkt hat, was so das Zusammengehörigkeitsgefühl in den Kiezen anbelangt?
Habe ich Tatsache. Was mir aber auffällt, ist, dass sobald Corona durch war, die Leute zum Alltag übergehen und ihrem Egoismus freien Lauf lassen. Und zwar in voller Härte. Und ich stehe dann da und denke immer, oh, warum? Aber es ist so. Scheinbar funktioniert der Mensch genauso. Wobei sich manche Dinge auch ein Stück weit etabliert haben. Aber das meiste ist nach Corona, also bei uns zumindest, sehr verschwunden.
Was hat sich denn jetzt positiv gesehen etabliert? Hat sich die Anzahl an Mitwirkenden zum Beispiel in Einrichtungen für Nachbarschaftszentren etc. erhöht? Oder haben Leute ein größeres Bewusstsein entwickelt? Ach, da wohnen ja Menschen neben mir, die vielleicht Hilfe brauchen könnten?
Was ich tatsächlich mehr erlebe, ist, dass Nachbarn kommen aus der näheren und ferneren Nachbarschaft und uns Lebensmittel bringen. Mhm. Ja? Und ganz süß hatte ich jetzt, was heute Montag, am Samstag war ein junges Mädchen da, vielleicht 13, mit Oma. Oma hatte ihr zum Geburtstag Zucchini-Pflanzen kleine geschenkt und die hat nur eine Mördererernte gehabt und wollte eben einen Teil dieser Zucchini-Pflanzen unseren Gästen zugutekommen lassen. Und das war total schön, ja, weil die ist total stolz, die Oma stolz, also irgendwie alles so ein rundes Bild. Und dass eben auch viele Familien so ein bisschen mehr Bewusstsein schaffen, auch bei den Jugendlichen und Kindern. Was noch funktioniert, ist, dass Leute nach der Corona-Zeit, als wir wieder aufmachen durften, wir durften ja aufgrund der Hygieneregeln nicht eine ganze Weile nicht öffnen und dann mit Trick 17 und hin und her. Also bis heute ist die Suppenküche nicht mehr so wie vorher, dass die Leute zu uns kommen und bei uns das Mittagessen verzehren, sondern ich koche und die bringen ihre Dosen mit oder anderes Plastikzeug und nehmen das mit nach Hause, weil die Räumlichkeiten, die wir jetzt haben, das einfach nicht mehr hergeben. Was wir nämlich merken, ist, dass die Leute bei uns mehr Lebensmittel, die unverarbeitet sind, haben wollen, dass sie über die Woche kommen, weil einfach wenig Geld da ist. Und wir versuchen das umzusetzen, indem wir sagen, okay, ihr könnt dann bei uns nicht mehr sitzen, weil wir die Tische zusammenstellen zu einer großen Sortier- und Arbeitsfläche. Aber ihr habt das Goodie, dass ihr kostenfrei dann eine ganze Tüte mit Lebensmitteln und Kühlprodukten und so mitnehmen dürft. Mhm. Ja, weil wir unsere Ja, unser Credo ist folgendes, dass wir sagen, wir kriegen das gespendet von den Läden in der Umgebung oder auch ein bisschen weiter weg und wir kriegen das umsonst und wir geben das auch umsonst weiter. Wir wollen da nichts dran verdienen, wir sind eh gemeinnützig und mildtätig und sind da auch anerkannt und wollen eben den Leuten im Kiez helfen. Natürlich kommen nicht nur Leute aus dem Kiez, sondern auch von weiter weg, was okay ist. Wir müssen oder wir führen so eine Postleitzahlenliste für die Statistiken. Du brauchst immer, wenn du Gelder beantragst, egal wo, dann wollen die Zahlen sehen. Und das machen wir seit vielen Jahren, genau. Und das sehen wir halt, dass da der Bedarf auch riesig ist.
Genau, jetzt hast du schon mal so ein bisschen umrissen, was auch eure Tätigkeiten unter anderem sind und Herausforderungen. Dazu kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Jetzt bist du ja schon seit 2011, also über 10 Jahre im Nachbarschaftszentrum tätig. Kannst du mal uns kurz erklären, wie kam es überhaupt dazu? Also bist du eines Tages aufgestanden und hast dir gedacht, das mache ich jetzt?
Nee.
Ja? Oder wie kommt man dazu? Es gibt ja
unendlich. Ich bin nach Lichtenrade gezogen und habe meine Freundin wieder getroffen, die Alex Benkel-Abeling, die unsere erste Vorsitzende ist und die mir dann erzählt hat, wie sie da so macht und mich dann eingeladen hat, komm noch mal hin. Guck dir das mal an. Und ich war, gelinde gesagt, geschockt, weil ich in eine schöne Dachgeschosswohnung gezogen bin in Lichtenrade mit Blick auf ein Familienhäuser. Und ja, weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, nicht weltfremd, aber da habe ich weltfremd reagiert, dass ich dachte, oh mein Gott, hier so viel Armut. Wir sind doch nicht in Neukölln oder Kreuzberg. Blöd, ja. Und da habe ich gesagt, na, das kann ich nicht, das tut mir leid und das möchte ich nicht. Und war damals ja auch noch in der Medizin tätig und hatte meinen Job und habe dann eben mal Fotos gemacht oder mal so kleine Berichte geschrieben für die Suppenküche und habe so auf Lichtermärkten oder solchen Straßenfesten mitgeholfen beim Verkauf. Und das war so meine Tätigkeit im Hintergrund. Und als ich dann erkrankt bin, und meinem normalen Job nicht mehr nachgehen konnte und nach der Erholungsphase, sage ich mal, habe ich gedacht, na gut, eigentlich, so meine Freundin hat mich auch immer wieder mit ins Boot, hat gesagt, komm, mach doch mit, ist doch egal, mal nur ein paar Stunden und kannst doch gut und bist doch eine gute Anführerin. Und ich dachte, nee, ich möchte keine Verantwortung und nix. Ja, und dann kam der Stein ins Rollen. Und dann weißt du ja, wie das ist, man kommt so wie Jungfrau zum Kind, ne? Du drehst dich um. Und dann kommen die Mitarbeiter und sagen, ja, hast du nicht Lust, bei uns hier Koordination zu machen? Und ich denke, nee, eigentlich nicht.
Aber da war schon zu spät.
Und das ist auch was ich sagen muss, was bei uns eben nicht funktioniert. Dieses Vorgesetzte. Unsere Mitstreiter lassen sich nicht vorsetzen, sondern wir wachsen da irgendwie alle rein. Du kriegst auch keine Tätigkeit zugeschrieben, wenn du kommst, sondern du guckst erst mal, machst mit und dann findest du deinen Platz. Das ist so, weiß ich nicht, wie in der Flora, dass sich praktisch irgendwie das so gewachsen. So ganz natürlich hat sich das entwickelt. Und ja, weiß ich nicht. Und dann, ich mag, wenn ich weiß, was ich tue. Und dann gibt es hier in Berlin eine Akademie für Ehrenamtlichkeit und da kann man sich ausbilden lassen zum Freiwilligenkoordinator. Und weil es so schön war, habe ich mich dann auch noch zum Freiwilligenmanager ausbilden lassen, weil ich war so im Fluss und es war so toll, sich mit dem eigenen Verein noch mal ganz intensiv zu beschäftigen und dann so eine kleine Hausarbeit darüber zu schreiben. Und ja, das war cool. Und dadurch, dass ich viele Jahre in der Medizin halt Qualitätsmanagement gemacht habe, kam da mir das auch zugute, weil man ganz viel managen kann, indem man den Leuten irgendwie vermittelt, dass sie selbst das auch wollen.
Du hast ja gesagt, es gibt da nicht so direkt eine Anleitung, wer da was macht,
genau.
Sondern man macht das, was zu einem passt und
genau.
Worauf man Lust hat. Und,
genau.
Und dann geht es so seinen natürlichen Lauf.
Genau.
Und es gibt ja Nachbarschaftszentren und Hilfen, Initiativen, logischerweise nicht nur in Lichtenrade, sondern natürlich überall in der Stadt verteilt, zum Glück. Wir können uns dazu auch mal einen O-Ton anhören von Sven. Sven hat nämlich einen Kiez-Stammtisch einfach so ins Leben gerufen in Wilmersdorf und macht noch viele andere Sachen. Wir können einfach mal uns anhören, was er uns da zu erzählen hat.
Dieses Nachbarschaftshilfe, das ergibt sich halt spontan. Ich gehe jetzt nicht raus mit 2 Schraubenziehern und sage, haben Sie irgendwie einen Schrank zu reparieren, sondern Das ergibt sich. Das sind Leute, denen ich helfen muss, weil sie vielleicht operiert sind, mit ihrem Hund nicht raus können. Ich bin immer so dafür, dass man Leute auch mal zusammenbringt. Ich bin halt durch den Hund viel im Kiez unterwegs. Ich habe vor kurzem eine leider völlig verprügelte Frau aufgesammelt, die nichts mehr anhatte außer einem T-Shirt, und habe jetzt im Nachgang auch herausgefunden, wo sie wohnt. Wir haben Krankenwagen, Feuerwehr geholt. Und wenn alles gut läuft, kriegt die sogar einen Job und eine neue Wohnung. Also sowas halt. Ich kann organisieren, ich habe gute Kontakte, ich mache das gerne.
Er macht es gerne, Du machst es gerne.
Genau.
Und er macht die komplette Klaviatur, die halt ihm dann sozusagen entgegenkommt. Er handelt dann da, wo gerade irgendwo was brennt. Das bringt mich zu der Frage, welche Bedeutung eigentlich dann Nachbarschaftszentren so für die lokale Gemeinschaft haben. Jetzt insbesondere ein Beispiel von dir in Lichtenrade, weil man ja doch dann so ein bisschen die Anlaufstelle für viel mehr ist als nur eine warme Mahlzeit.
Also ich finde das ganz wichtig, weil wenn die Leute zu uns kommen, können die ganz frei reden. Frei von der Leber weg, da ist kein besonderer Rahmen nötig. Ja, ich stehe da, wie gesagt, unsere Küchencrew hat sich letztes Jahr im Juli verabschiedet und seitdem koche ich. Ist auch wieder sowas. Eigentlich wollte ich das nicht. Ja, ich koche gerne, aber nicht für 150 Leute. Aber man wächst mit den Aufgaben so. Und das ist so, dass die Leute kommen und dann stehe ich da mit meiner Schürze und sage, also wenn du jetzt ein Gespräch brauchst, dann komm mit, stell dich neben den 50 Liter Topf. Ja. Genau, nein. Und sülz mich zu und ich höre mir das an und wir finden eine Lösung, Wir sind natürlich nicht Profis für alles. Ja, wir sind da nicht eine Horde von Psychologen, Sozialpädagogen und tralala. Den einen oder anderen davon hat man da, aber nicht in dieser Funktion, sondern wir haben eben ganz viele Kooperationen. Ja, wir kennen dann bestimmte Psychologen, wo man Leute hinschicken kann. Wir kennen Familienhelfer, die einspringen können. Wir, wenn du bei deiner Ausfüllen deines Rentenantrages Hilfe brauchst, haben wir einen Herrn, der das ehrenamtlich macht und dir da über die Straße hilft. Wenn man dir deine Kinder wegnehmen will, das habe ich erlebt, da stehe ich an einer Bushaltestelle und eine Frau kommt und sagt, sind Sie von der Suppenküche? Sag ich, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe da ein Problem. In der Kita will man mir meine Kinder wegnehmen. Was kann ich denn da jetzt machen? Und ich sage, ja, ich habe da eine Adresse, geh da mal hin. Ich rufe da an, den kenne ich. Und die gucken dann, dass man da was machen kann, dass ihr irgendwie eine Familienhilfe zur Seite kriegt. Also genau das ist es. Wir wollten kein Nachbarschaftszentrum werden, sondern wir waren die Suppenküche. Und dann kamen Leute mit irgendwelchen Sachen. Was weiß ich, wir hatten zum Beispiel Kinder und Jugendliche, die Lernprobleme hatten. Ja, und dann war einer von unseren ehrenamtlichen Helfern, der eigentlich samstags Ware abgeholt hat, der war Lehrer an einer Schule für Sonderbedarf-Kinder, also so Lernschwierigkeiten. Der hat dann gesagt, naja, wenn ihr wollt, kann ich das ja machen, dass ich samstags 2 Stunden oder 3 Stunden mit den Kindern, also so lernen. Sollten sie bei ihm. Das haben wir dann auch ein paar Jahre angeboten, also immer auch ohne Bezahlung.
Ohne Bezahlung auf eigene Initiative.
Genau, das ergibt sich dann. Man kennt Menschen, man spricht miteinander, Kommunikation, ganz wichtig, Leute. Und das ergibt sich dann so. Wie gesagt, das hat keiner gewollt, das ist so entstanden und es ist gut, weil, wie gesagt, die kommen dann und wissen, dreist, wenn wir nicht direkt helfen können, haben wir irgendwen an der Hand, der da oder die da einspringen kann.
Welche Rolle, glaubst du, spielen Nachbarschaftszentren auch für diesen wirklich wichtigen Zusammenhalt im Kiez?
Na, es sind halt Treffpunkte, also soziale Treffpunkte, weil das haben wir vor Jahren eigentlich schon erkannt, dass wir gesagt haben, unsere Suppenküche ist in vielerlei Hinsicht wichtig, nicht nur für die Gäste, die kommen, auch für die Ehrenamtlichen. Und Not, soziale Not, heißt ja nicht nur, dass man kein Geld hat, sondern jemand ist bedürftig, auch wenn er keine Freunde hat, keine Familie mehr hat, weiß ich nicht, der braucht die Gemeinschaft dann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das war für uns immer die Basis für alles, dass wir gesagt haben, deshalb haben wir, bei uns muss man keine... Ja, so ein Sozialbescheid vom Hartz IV oder so vorlegen. Bei uns kann jeder kommen, ohne Ansehen. Es ist völlig egal.
Keine Bürokratie?
Nein, keine Bürokratie. Es könnte auch jemand kommen mit fetten Klunkern und einem Mercedes. Auch da würden wir nichts sagen. Klar würde ich dann vielleicht mit der Klimperdose klimpern und sagen, juhu.
Aber, wenn du schon mal da bist. Ne,
genau, schön, dass du da bist. Aber jeder kann kommen, weil jeder Mensch vielleicht eine andere Bedürftigkeit mitbringt. Ja, und jemand, der total vereinsamt ist und sich dann freut, oh, am Sonntag sehe ich die Frau Müller wieder und dann kann ich mich mit der unterhalten und höre den neuesten Klatsch. Das ist für den eben auch ein Event und ist toll. Und das bedauere ich ein bisschen, dass wir das den Leuten derzeit so nicht bieten können. Die können dann draußen vor der alten Mälzerei, in der wir jetzt sitzen, sich unterhalten. Aber wir haben eben keinen Raum, den wir ihnen bieten können zum Sitzen. Wir hoffen aber, dass sich das verändert, peu à peu. Nur wir können eben jetzt nur mit dem arbeiten, was da ist. Und wir sind telefonisch aber auch erreichbar. Mhm. Unsere Ehrenamtlichen untereinander sind super hilfsbereit. Und auch nach außen, wenn jemand kommt, kennt ihr jemanden, der mir mal mein Wohnzimmer streichen kann oder so. Das geht alles völlig problemlos. Wir finden für fast alles eine Lösung.
Und du hast ja gesagt, jeder kann kommen, genau. jeder ist willkommen, aber es kann auch jeder mitmachen, jeder kann sich selber einbringen.
Ja.
Da können wir uns noch einen schönen O-Ton anhören von Paul und wir fliegen mal wieder zurück nach Neukölln deinen ehemaligen Kiez.
Schön.
Und Paul engagiert sich nämlich wie folgt.
Der Hintergrund, dass ich mich engagiere, ist einfach, dass mir der Kiez wichtig ist. Also die Leute sind mir wichtig, die Zeit, die ich dort verbringe, ist mir wichtig. Und ich habe irgendwie nicht Bock, die ganze Zeit da durch Müll zu gehen. Und es ist einfach wichtig, auch als Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Nachbarn und auch für einen selbst. Ich meine, meine Wohnung versuche ich auch sauber zu halten. Das Gleiche gilt halt auch für die Straße, in der ich irgendwie wohne.
Das ist ein ambitioniertes Unterfangen, was Paul da hat in Neukölln, aber je mehr wir sind, umso mehr können wir dort gemeinsam erreichen. Genau. Und Paul sagt nämlich auch.
Und deswegen haben wir halt mit so einer Müllsammelaktion angefangen, weil wir gemerkt haben, okay, das ist halt einfach saudreckig hier die ganze Zeit, da muss doch irgendwie mehr gehen. Und die BSR selber kommt nicht hinterher und die Kapazitäten der kommunalen Stellen sind einfach sehr begrenzt, da ist halt einfach sehr wenig Geld da. Insbesondere beim Grünflächenamt, die ja auch für die Spielplätze zuständig sind. Es ist einfach sau viel zu wenig Kapazitäten, zu wenig Leute und eben halt auch zu wenig Geld.
Ja, zu wenig Geld. Ihr habt 2022 von der Nebenan.de-Stiftung für eure Arbeit den Nachbarschaftspreis
für Berlin
bekommen. Ja. Das ist verdient Applaus.
Dankeschön.
Und Anerkennung und
wir
Respekt.
Wir sind die besten Nachbarn.
Ihr habt da wirklich Großartiges geleistet. Habt 2000 Euro quasi bekommen.
Genau.
Ist es immerhin Geld. Wie habt ihr dieses Geld dann für euch einsetzen können, um einfach weiter...
So, jetzt warten alle auf was ganz Spektakuläres. Vergiss es. Weißt du, wofür wir solches Geld ausgeben und diese 2000 auch für Zukäufe? Zukäufe sind alles Dinge, die wir eben nicht gespendet kriegen, wie Einweghandschuhe, Einwegschürzen, Putzmittel, Desinfektionsmittel, all sowas. Dafür haben wir das Geld ausgegeben.
Also die absoluten Basics, um überhaupt weitermachen zu können.
Genau, genau, genau. Und Fleisch. Ich habe 10 Kilo Kassler noch gekauft davon, fällt mir gerade ein. Fleisch ist nämlich auch Mangelware, das kriegst du auch kaum gespendet. Und man möchte den Leuten nicht immer nur vegetarisch anbieten. Und daher Fleisch kaufen wir auch zu in der Regel. Also klar, gibt es mal eine türkische Firma, die uns dann 15 Kilo Lammfleisch zukommen lässt oder sowas. Aber das ist ganz selten.
Und du hast ja schon angesprochen, wie herausfordernd es ist, weiter diesen ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgehen zu können.
Ja.
Wie bewältigt ihr trotzdem die Herausforderungen? Es gibt euch noch, es wird euch weiterhin noch geben. Wie schafft ihr es weiter, kontinuierlich so unterstützend im Kiez tätig sein zu können?
Also wir sind 40 ganz engagierte Menschen, die sich in verschiedenem Ausmaß einbringen. Leute, die im Hintergrund dann Gelder beschaffen, ja, auch ganz wichtig. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Spenden, haben allerdings, seitdem wir in der alten Mälzerei sitzen, vom Sozialamt, die bezahlen unsere Miete. Also das ist das erste Mal vorher komplett alles nur aus Spenden. Und das funktioniert gut, wobei ich eben anmerken muss, ohne Kritik, das ist nur eine Anmerkung, dass seit Corona die Geldspenden richtig zurückgegangen sind. Also die Leute haben einfach keine Kohle mehr und das merken wir an erster Front. Und wir haben eben das große Glück, dass wir eine Horde von sogenannten Idioten sind. Das musste ich mir von einem jungen Mann anhören, der gesagt hat, ihr seid alle Idioten, dass ihr hier umsonst arbeitet. Der hat seine Sozialstunden bei uns gemacht. Und da habe ich gesagt, na siehst du, bin ich ja froh, dass es so viele von uns Idioten gibt. Also an alle Idioten da draußen, kommt gerne vorbei, wenn ihr meint, ihr gehört dazu. Macht Spaß und es gibt ein gutes Gefühl. Und wenn jemand Idiot sagt, ist das auch in Ordnung, kann man mitleben.
Ja, das ist die schönste Umschreibung von Idioten, die ich je gehört habe.
Danke.
Und du hast es gesagt, genau, kommt vorbei. Man kann unterstützen.
Ja.
Man soll unterstützen.
Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die über alles meckern. Ja? Und dann wird gemeckert und auf die Politik. Liebe Mitbürger, ihr alle könnt euch engagieren und könnt Dinge durchsetzen. Auch so Dinge, über die ihr meckert. Oh, mein Behindertenparkplatz ist weg, jetzt muss ich so und so weit laufen, kann ich aber gar nicht. Macht eine Eingabe bei der Bezirksverordnetenversammlung, kurz BVV, im Rathaus, das zu eurem Bezirk gehört. Und was meint ihr, was alles möglich ist? Umzusetzen. Wirklich, es klingt so banal, aber genau solche Sachen. Oder wir hatten hier bei uns am Rosenhof in, was ist das, Mariendorf, da ist ja dieses Altenheim und da haben sich die alten Bewohner beschwert, dass praktisch, das ist so eine Doppelstraße und in der Mitte bräuchten die eine Bank, ja, und dann wurde es belächelt. Aber Leute, die haben eine Eingabe bei der BVV gemacht und die haben dort jetzt eine Bank. Also man kann Dinge umsetzen, ganz leicht, indem man ein Schriftstück ausfüllt. Also statt meckern, tut was.
Jetzt ist ja das Mitwirken bei solchen Nachbarschaftszentren, du hast es gesagt, eine ehrenamtliche Tätigkeit.
Ja.
Und früh übt sich. Ihr habt, glaube ich, auch, ich nenne es jetzt mal eine Kooperation,
ja,
eine soziale Kooperation mit einem Gymnasium, mhm, bei euch am Laufen, mit, glaube ich, also, Achtklässlern, die,
genau,
die was bei euch machen dürfen.
Also seit 2008 haben wir eine Kooperation zu laufen mit den 8. Klassen im Rahmen des Ethik- oder Religionsunterrichts, je nachdem. Und die kommen zu uns in Dreiergrüppchen und arbeiten an einem Sonntag für 3 Stunden bei uns mit. Und dann werden deren Erfahrungen im Unterricht aufgearbeitet. Und da wollen wir jetzt nach den Herbstferien auch wieder uns zusammensetzen und das wieder neu organisieren, weil das letzte Jahr und dieses Jahr bisher einfach die Möglichkeit gar nicht war. Wir hatten so viel zu tun, dass wir das nicht wieder angefangen haben. Wir mussten uns in unseren neuen Räumlichkeiten erstmal zurechtfinden. Was wir allerdings schon wieder machen, ist Resozialisierungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, die Sozialstunden für irgendwas kriegen und dann diese Stunden bei uns ableisten. Und das läuft super gut. Und was ich dazu vielleicht sagen will, bestimmte Tätergruppen sind ausgeschlossen aufgrund unserer Jugendarbeit. Das sind Pädophile, das sind Vergewaltiger und Schwerstkörperverletzer. Aber sonst hast du alles von A bis Z und das ist witzig. Also, und manche von denen bleiben dann als Ehrenamtliche, was für mich immer so ein extra Ritterschlag ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr rekrutiert ja damit sozusagen im besten Falle auch den Nachwuchs, der sich bei euch vielleicht auch dann einbringt.
Ja.
Auch vielleicht, wenn die Schule mal vorbei ist, das einfach noch abgespeichert hat, was das einen mitgegeben,
genau,
hat
das
an
ist
Erfahrungen.
Es. Genau, das ist mit den Schülern so und wir haben tatsächlich im Verlauf der Zeit immer wieder ehemalige Schüler, die dann ihr Abitur haben und dann bei uns auf der Matte stehen und sagen so, ich habe jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis ich mein Studium anfange oder ins Ausland gehe oder was auch immer, wie ich würde gerne bei euch mitmachen. Und ich habe so ein Musterbeispiel von einem jungen Mann, der ist mit 19 zu uns gekommen nach dem Abitur und hat gesagt, ja, ich brauche das für meine Vita. Und da habe ich gedacht, ja, ist sehr intelligent, macht sich gut. Der ist mittlerweile Chemiker und hat einen Doktortitel und ist immer noch bei uns. Und nicht, weil er doof und hässlich ist, sondern das ist einfach ein ganz toller Typ. Und der findet das wichtig, da zu unterstützen. Und ich denke, der mag uns auch als Menschen so. Und der ist uns erhalten geblieben. Ja, und damals war das wirklich nur für meine Vita.
Ja, so kann es kommen, dass, genau, er es erstmal nur für den Lebenslauf wollte und dann gemerkt hat, es bringt ihm auch fürs Leben was,
genau,
im wahrsten Sinne. Was hat es dir denn bislang für dein Leben gebracht? Also was ist so deine persönliche Lieblingserfahrung, die mit deiner Tätigkeit einhergeht? Oder gibt es einen bestimmten Moment, wo du sagst, oder Momente, wo du sagst, ja, ich weiß einfach, warum ich das mache? Also, was ist so deine wirklich intrinsische Motivation?
Also, ich finde die Resozialisierungsarbeit tatsächlich ganz, ganz wichtig. Und finde jeden Menschen wertvoll und habe mit dieser Resozialisierungsarbeit so eine Art Demut gelernt, so für mich. Weil ich sehr selbstbewusst bin, habe Leute schnell abgebügelt in der Vergangenheit und wenig Geduld gab. Oh, Geduld. Oh mein Gott, Geduld habe ich auch gelernt. Nicht perfekt, aber besser als früher. Und diese Resozialisierungsarbeit, die gibt mir ganz viel. Weil ich lerne für mich auch, ich konnte immer mit Jugendlichen gut oder mit Kindern auch. Oder mit Menschen allgemein. Aber dass man durch diese Arbeit nochmal Leute kennenlernt, in einer Intensität, die man sonst ja nicht hat als Patient oder so auf der Straße oder so. Und dass ich eben, was heißt gesehen habe, Wunder nicht, aber wie Leute sich verändern können. Und was Leute schaffen können, ohne 1000 Ausreden zu benutzen. Weil heutzutage weiß ich, ich nehme Drogen oder ich mache dies oder jenes, weil ich hatte eine schlechte Kindheit. Ich habe dies erlebt und jenes und habe Kloppe gekriegt und was weiß ich. Und ich habe im Laufe der Jahre Leute gehabt, die vielleicht so um die 20 rum sind und die so Dinge erlebt haben, die für mich so unglaublich schlimm sind, wirklich ohne sentimental oder übertrieben zu sein, dass ich dachte, Alter, du sitzt hier noch und es gibt dich noch und du hast immer noch irgendwie Bock auf Leben, trotz all dem. Oder weiß ich nicht, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast von Drogen entzogen, du hast heute deinen Traumjob. Man kann Dinge schaffen, wenn man das möchte. Und ich glaube, dass die bei uns auch mitkriegen, hey, da sind Erwachsene, die mich ernst nehmen und die Bock auf mich haben. Oder dass sie die Erfahrung machen. Oder ich kann mal lustig erzählen. Ich hatte einen jungen Mann, russischstämmig. Der kam zu uns in die Suppenküche, ist schon bestimmt 6 Jahre her. Ich glaube, das war der schlecht gelaunteste Mensch, den ich in meinem Leben getroffen habe. Der saß da mit verschränkten Armen und fand uns alle total kacke. Und demonstrierte das mit jedem Blick. Und ich habe mir gedacht, naja, als dass ich dann, man muss ja so Unterlagen ausfüllen, es gibt immer ein Erstgespräch, wir gucken dann, wollen wir oder wollen wir nicht. Und ich glaube, ich bin jemand, ich gebe jedem erstmal eine Chance. Und der blickte mir dann gleich entgegen, ich habe sowieso keinen Bock auf euch alle. Und er hat gesagt, was meinst du, wenn du mit so einem Gesicht hier sitzt, habe ich Lust auf dich? Bestimmt nicht. Aber ist mir egal, ich bin Neukölln aufgewachsen und mir kann keiner was. Und dann sag ich, wenn du meinst, du musst so ein Gesicht machen, machst du. Sag, was ich erwarte, ist, dass du pünktlich bist und dass wir eben vernünftig zusammenarbeiten können. Wir müssen hier keinen küssen oder heiraten. Sag, aber wir sind Kollegen und ich möchte, dass du ein Kollege bist. Ich mache keine Unterschiede. Bei uns sind alle gleich. Alle duzen sich durch die Bank weg. Hat man mir am Anfang von abgeraten, würde ich jederzeit wieder so machen. Passt perfekt. So, und der hat dann total anti. Der hatte keinen Bock, kam aber pünktlich. Und irgendwann kam so ein anderer zu resozialisieren, der immer recht zugedröhnt war und der war super intelligent und hatte ganz tolle Theorien. Und wir fachsimpelten an diesem Tag beim Kartoffelschälen über Sünde. Und auf einmal meldet sich dieser russische Junge aus dem Hintergrund und sagt, das ist eigentlich ein Ding mit der Sünde, ne? Man weiß ganz genau, man soll es nicht machen, aber man macht es trotzdem. Und ich dachte, oh, der spricht mit uns. Wow. Der hat so peu à peu dann aufgemacht, über dieses belanglose Gespräch eigentlich. Und der war so toll. Der hat sich so toll entwickelt. Der hat dich irgendwann angerufen an einem Sonntagmorgen und hat gesagt, Rosi, ich habe auf dich gehört. Und ich sage, oh, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe ein Fahrrad geklaut. Und ich denke, Alter, hast du da irgendwas missverstanden? Nee, pass auf, gestern Abend hat es geregnet. Ich bin aus der U-Bahn gekommen, habe das Fahrrad geklaut. Aber heute Morgen habe ich es vor der Polizei wieder abgestellt. Und ich so, Wahnsinn. Als der gegangen ist, der hat seine Sozialstunden richtig gut bei uns abgeleistet, war ein ganz toller Kollege, der hat mich umarmt und hat geweint. Und ich glaube, dass der weint, dieser hartgesottene Kerl, der so viel schlimme Sachen in seinem Leben erlebt hat, der ganz fiese Eltern hatte, der ganz schlechte Voraussetzungen hatte, das war, glaube ich, das, was mich am meisten so berührt hat. Weil ich dachte, nicht zu fassen, ne? Der ist so eiskalt, der war so durch mit der Welt. Und dann ein halbes Jahr bei uns, tada, funktioniert nicht immer, aber diese Wunderheilung ist gelungen. Ist auch nie wiedergekommen als Rezo. Also hat scheinbar alles eingehalten und das ist cool.
Ja, das ist eine wunderschöne Geschichte, weil es einfach auch aufzeigt, was für eine Entwicklung man als Mensch dann
genau.
mit, also einfach durchmachen kann.
Genau.
Und das ist ja für beide Seiten total bereichernd.
Total.
Ne? Also du hast was davon, er hat was davon, die Gemeinschaft hat was davon.
Ja, wir alle, eben genau.
Und es geht ja darum, dass wir als Gemeinschaft uns unter die Arme greifen genau. und irgendwie einfach füreinander da sind und versuchen, einfach gemeinsam in dieser Stadt friedvoll miteinander zu leben. Ne? Ja, ist ein tolles Beispiel. Die Erzählung von dir erübrigt dann auch die folgenden Fragen, die ich hier mir noch notiert hatte, was so auch deine schönste, emotionalste Erfahrung war. Ich glaube, das dürfen wir dort einordnen.
Das total. Ja.
Vielleicht kannst du uns noch zum Ende hin verraten, was du dir persönlich wünschst für Berlin, beziehungsweise einfach auch für die Gemeinschaft in Berlin. Wenn du jetzt einen Wunsch formulieren dürftest, den man versuchen sollte umzusetzen. Mit
lächelt öfter mal. Ein Lächeln, es kostet nichts.
Mhm.
Und lächelt einfach mal. Ich mache mir den Spaß oft morgens im Bus oder in einer U-Bahn oder S-Bahn. Ich weiß nicht, was man den Leuten angetan hat, dass sie schon morgens um 8 so schlechte Laune haben müssen. Lächelt die mal an. Die meisten reagieren total schön da drauf. Oder macht mal so Sachen wie, das weiß ich nicht, ich mache sowas, weil ich mich dann besser fühle. Ich bin Mary Poppins und habe in meiner Handtasche gefühlt alles, bis auf einen katholischen Dorffahrer. Aber sonst ist alles da drin und weiß ich nicht. Neulich hat jemand an seinem Fingernagel geknabbert und dann blutete das. Ich habe nichts gesagt, ich habe einfach in meine Tasche gegriffen, habe dem Pflaster in die Hand gedrückt. Dann kriegst du ein Lächeln zurück, manchmal ist es ganz leicht. Du musst niemanden belehren oder das Leben übernehmen oder so. Aber mach mal sowas ganz leicht. Oder wenn eine Oma vor dir steht und schon mit ihrem Wagen dich umhaut an der Kasse, lass die doch vor, wenn du einen vollgestellten Wagen hast. Das kostet dich ein Lächeln wirklich und die freut sich. Das ist manchmal ganz leicht.
Ja, Freunde, ihr habt das gehört. Lächelt einfach mal mehr. Engagiert euch. Geht mit offenen Augen durch euren Kiez. Es kann so einfach sein, sich einzubringen. Es fängt bei uns in den Straßen an. Es braucht noch etwas mehr Rosis da draußen, aber es gibt sie. Und hoffentlich hat unser Gespräch auch dazu beigetragen, dass man vielleicht jetzt einfach noch ein anderes Bewusstsein erlangt hat, wie man sich noch mehr einbringen kann. Und Rosi, ich möchte mich bedanken für dieses sehr persönliche Gespräch und auch für die wirklich spannende Einblicke, die du uns gegeben hast in deine Tätigkeit und was
gerne.
Nach hinten raus das alles bewirken kann. Mach weiter so.
Versprochen.
Und vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Und ja, wir sind schon wieder am Ende angelangt bei Kiez und Schnauze. Aber wir kommen bald schon wieder mit neuen wichtigen Themen, die Berlin beschäftigen, die Berlin ausmachen. Ihr seid hoffentlich dann auch wieder beim nächsten Mal mit on air. In diesem Sinne, bleibt fröhlich und munter. Geht ab jetzt mit noch offeneren Augen und einem Lächeln durch euren Kiez. Connectet euch mit euren Nachbarn. Packt einfach mal da an, wo ihr anpacken könnt. Gemeinsam können wir da draußen am meisten bewirken. Und wenn ihr noch Fragen oder Anregungen haben solltet, dann immer gerne her damit. Schreibt dafür einfach eine Mail an info@wir.berlin oder schaut gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Wir Berlin. Ciao, ciao.
Kiez und Schnauze. Unsere Themen, unsere Stadt. Überall da, wo es Podcasts gibt.